Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, was intuitiv essen genau bedeutet. Wenn du erfahren möchtest, ob intuitiv zu essen auch bei chronischen Erkrankungen wie Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, hohe Blutfette und Cholesterin, nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, PCOS und Co. möglich ist. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, warum intuitiv essen dein gesamtes Leben verändern kann, nicht nur deine Beziehung zum Essen.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Liebe Anthony, herzlich willkommen bei mir in den Bauchdetektivgeschichten und ich freue mich echt riesig, dass du dir die Zeit dafür nimmst, weil du bist ja schwer beschäftigt, ja, und ja, herzlich willkommen mal.
Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das stand schon lange, lange auf meiner Liste, dass ich dich mal hier einlade und jetzt hatte ich ja direkt einen Anlass, denn ich habe mir gleich im März schon dein neues Buch vorbestellt, ja. Du hast ja jetzt dein zweites Buch veröffentlicht. Das erste sieht man da bei dir im Hintergrund auch stehen. Das ist Gesundheit kennt kein Gewicht, gell? Das hast du mit Petra Schleifer veröffentlicht. Das war, glaube ich, im September 22 ist das rausgekommen, ne?
Genau.
Mhm. Und jetzt hast du ein Solo-Projekt und ich habe es hier. Das ist eben intuitiv essen, gesünder leben, gesünder werden und besser leben. Und da geht es um ein super spannendes Thema, finde ich, nämlich intuitiv essen bei chronischen Krankheiten. Und das ist ja wirklich so ein Zwiespalt für viele, gerade in unserem Gesundheitssystem, das ja sehr auf eine gewisse Schiene ist, dass ja wirklich sehr, okay, wenn du die und die Erkrankung hast, ist einmal das Wichtigste, dass du so abnimmst. Und das ist ja, das streichst du in deinem Buch ja ganz anders heraus, also dass man da ganz anders vorgehen kann. Und bevor wir da voll ins Thema einsteigen, würde ich dich mal kurz bitten, dass du dich vielleicht vorstellst für alle, die dich nicht kennen unter meinen Hörern und Hörerinnen.
Ja, gerne. Also mein Name ist Anthony, Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und ich arbeite in eigener Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und Therapie. Und ich begleite in meiner Arbeit Menschen, insbesondere mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Insulinresistenz, Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck, dabei, sich vom Diätdenken zu lösen, sich von der Kontrolle des eigenen Essverhaltens und von der Restriktion zu lösen und Gesundheit und Wohlbefinden unabhängig vom Körpergewicht zu gestalten. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Gewicht kein Thema ist und es bedeutet auch nicht, dass ich irgendwie verleugnen würde, dass es Körpergewicht den Einfluss auf die Gesundheit hat. Ne, natürlich, der Titel von meinem ersten Buch, der sollte auch provokativ sein. Gesundheit kennt kein Gewicht. Und ich glaube aber, dass wir das alles sehr viel nuancierter betrachten dürfen. Und dass es gerade bei Ernährung und bei Gesundheit und bei Wohlbefinden ganz oft keinen Schwarz-Weiß gibt, sondern ganz, ganz viele Graustufen und vor allem auch ganz viel, ja, Individualität. Was für mich jetzt gesund ist, kann dich krank machen und umgekehrt. Und ich glaube, dass es schon sehr viel Sinn macht, sich diesen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht anzugucken und auch zu versuchen, mal beides unabhängig voneinander zu betrachten. Weil ja, das hängt natürlich zusammen, aber ich glaube, und je mehr ich halt in dem Bereich arbeite, bin ich davon überzeugt, ganz oft nicht so, wie wir denken.
Mhm, ja. Das kann ich auch unterstreichen. Ich habe ja auch immer wieder auch PatientInnen, die mir zum Beispiel genau mit diesen Krankheiten, mit Bluthochdruck, Insulinresistenz, mit Hypercholesterinämie oder hohen Blutfetten oder diesen Dingen geschickt werden von den Ärzten. Und da ist es immer so, dass dann auf der Überweisung natürlich immer draufsteht, Gewichtsreduktion. Ja? Mhm. Und das ist halt immer das Go-To-Ding. Und ich sehe es auch so und ich sehe es in meiner Praxis. Ich arbeite ja genauso wie du vom Konzept her, dass das super funktioniert, wenn man das eben entkoppelt. Und ich sage halt auch immer, das Gewicht, das mag schon einen Zusammenhang haben oder hat einen Zusammenhang vielleicht, ja, aber es ist nicht das Grundproblem, das man lösen muss. Also das ist immer so diese Henne-Ei-Frage, oder? Und es wird oft einfach gesagt, okay, hohes Gewicht, also hast du diese Erkrankung, aber es liegt gar nicht daran. Ja, das Gewicht ist quasi so sage ich immer zu meiner Patientin, es ist wie ein Symptom, so wie wenn du einen grippalen Effekt hast, dann hast du halt Fieber und Husten und Schnupfen, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Grippevirus oder was auch immer du jetzt quasi hast, ne? Oder?
Genau, genau. Wir können es halt nicht unterscheiden. Was ist Ursache, was ist Symptom? Und es ist so komplex, wie das alles dann zusammenhängt, weil wir leben ja in einer Welt, in der der schlanke Körper der bessere ist. Und schon allein, wenn du diese ganzen Botschaften den ganzen Tag bekommst, wenn du halt jetzt vielleicht in einem Körper steckst, der nicht dem aktuellen gesellschaftlichen Schönheitsideal entspricht, das sich ja auch ständig ändert und eigentlich nie wirklich erreichbar ist. Und damit musst du ja umgehen, damit bist du ja konfrontiert. Und ich habe so viele Klientinnen und Patientinnen, die wirklich so von frühester Kindheit gehört haben, dein Körper ist nicht richtig, du bist nicht richtig, so wie du bist, du musst dich verbessern, du musst dich verändern. Und was das allein für einen Einfluss hat, wie jemand das eigene Essverhalten gestaltet, wie jemand vielleicht nie nach den eigenen Bedürfnissen gelernt hat zu essen und was das natürlich auch für einen Stress auslöst. Und oft ist das uns ja gar nicht bewusst, weil das ja alles so normalisiert ist. Aber nur weil was normal ist, in Anführungszeichen, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Und ich glaube, da dürfen wir viel, viel mehr hingucken.
Mhm. Ja, da hast du jetzt ein ganz, ganz wichtiges Wort erwähnt, nämlich dieser Stress, den das Ganze auslöst. Und ich finde, du thematisierst das ja auch in diesem Buch, also in deinem neuen Buch. Aber Stress ist halt auch so ein riesengroßer Faktor, der, wie du schon gerade gesagt hast, normalisiert ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Man muss schneller, besser, weiter, höher, man muss viel zu tun haben, weil sonst ist es ja nicht akzeptabel, ja. Und das ist aber ein Riesenauslöser für chronische Erkrankungen, meiner Meinung nach. Also gerade von diesen, wie wir jetzt gesprochen haben, ich sehe das halt immer wieder, dass zum Beispiel, dass die Stellschraube dann nicht nur zum Beispiel das Essen ist und das Trinken ist oder das Essverhalten, sondern mal auch diese Stressachse unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was da geht. Und gerade wenn wir an das Thema Insulinresistenz denken, also da habe ich super Erfolge damit, wenn man auch das, also diese Achse von Selbstfürsorge, Stressbalance, wenn man das auch alles integriert, also das Ganze ganzheitlich sieht. Und ich glaube, das ist ja auch die Essenz von Health at Every Size oder auch vom intuitiven Essen, dass man nicht nur, da geht es nicht nur, das esse ich nicht oder ich esse, was ich will, sondern das ist ja viel mehr, oder?
Es ist nur halt viel einfacher zu sagen, oh, ich reduziere jetzt mal Zucker, als ich schaue mir mal mein ganzes Leben an, wo es denn vielleicht hakt und gucke mir mal meine Glaubenssätze an. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und viele Menschen koppeln eben auch ihren Wert daran, Leistung zu bringen, weil wir es ja auch gar nicht anders gelernt haben. Nur wenn wir leisten, nur wenn wir zum Beispiel einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, die uns Geld einbringt, sind wir ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Also da spielen ja ganz, ganz viele Glaubenssätze und Glaubenssysteme auch eine große Rolle. Und sich das natürlich anzugucken, warum man vielleicht dieses Leistungsdenken hat, das ist ja oft sehr, sehr viel schmerzvoller und sehr viel anstrengender, als zu sagen, ach komm, ich reduziere jetzt mal Zucker oder ich lasse jetzt mal das weg oder ich mache jetzt mal davon mehr. Ich glaube, dass Ernährung und Bewegung für viele Menschen so eine einfache, Anführungszeichen, Stellschraube ist, ja, wo sich vielleicht auch am leichtesten was verändern lässt. Und was ich zum Beispiel auch ganz oft sehe in meinen Beratungen, wenn Menschen so das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle über ihr Leben aus irgendeinem Grund oder ihnen wird so der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, die politische Weltlage uns angucken, da haben ja viele Menschen auch so ein Ohnmachtsgefühl, wenn sie das alles so sehen. Und da habe ich dann oft das Gefühl, und ne, du hörst schon, ich sage die ganze Zeit Gefühl, 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 das sind Vermutungen von mir, dass Ernährung und Bewegung, also den eigenen Körper zum Beispiel zu optimieren oder auch die eigene Gesundheit zu optimieren, so eine Art Lösungsversuch ist, um so ein bisschen Kontrolle auch wieder im Leben herzustellen. Und ich glaube, das macht für viele Menschen das auch so schwierig, sich diesem Prinzip zu öffnen, ne, dem Körper zu vertrauen, wirklich intuitiv essen zu wollen, die Bedürfnisse ernst zu nehmen. Da spielen einfach so viele Faktoren mit rein. Und wie du das gerade schon gesagt hast, wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, dann ist halt oft die Empfehlung Kontrolle, Verzicht. Und das ist ganz, ganz oft nicht nachhaltig. Und das war eigentlich auch so der Grund, warum ich dieses Buch unbedingt schreiben wollte. Nicht nur, dass ich dem was entgegensetzen wollte, diesem allgemeinen Glauben, du kannst nur gesund leben oder gesund sein, wenn du versuchst, dein Körpergewicht zu reduzieren. Dem wollte ich natürlich etwas entgegensetzen. Aber das ist für viele Menschen auch einfach kontraproduktiv, je nachdem, was sie für eine Geschichte mit sich bringen. Und ich wollte mit meinem Buch so einen bedürfnisorientierten Weg im Einklang mit dem eigenen Körper aufzeigen, weil ich halt glaube, auch wenn man eine chronische Erkrankung hat, und du hast gerade das schon angesprochen, oft ist es ja so, dass man dann das Gefühl hat, der Körper ist gegen einen oder er macht nicht mehr so richtig, was man möchte, ne, oder er in Anführungszeichen gehorcht nicht mehr. Und da die Haltung gegenüber sich selbst zu ändern und zu sagen, möglicherweise möchte mir mein Körper auch einfach nur irgendwas damit sagen, ja, dass irgendwas halt nicht im Gleichgewicht ist und dann da neutral drauf zu schauen, vielleicht sogar im besten Falle wertschätzend und zu gucken, okay, was darf ich denn jetzt verändern? Was beeinflusst denn wirklich mein Wohlbefinden und meine Gesundheit positiv und vor allem auch nachhaltig?
Ja.
Ich glaube, da schauen wir viel zu wenig drauf und das ist jetzt auch kein Vorwurf, sondern so ist unser Gesundheitssystem einfach ausgelegt. Ne? Nicht auf die Prävention von Erkrankungen, sondern auf die Behandlung. Und dann ist es ja eigentlich nur logisch, dass das ganze System so ist, wie es ist.
Ja, und es hakt dann natürlich auch an der Zeit, schätze ich mal.
Ja,
weil,
auf jeden Fall.
Ich meine, der Arzt, die Ärztin zum Beispiel, hat jetzt natürlich nicht die Zeit auch noch und die Kapazitäten, eine ordentliche Ernährungsanamnese zu machen, zu schauen, wo steht der Mensch, wie ist der, wie schaut das Leben aus. Das ist ja etwas, was wir Ernährungsfachkräfte machen und wo wir dann einhaken und unterstützen, dass man das alles ganzheitlich optimiert, ja. Weil es ist natürlich leichter zu sagen, streich das weg, lass das weg, beweg dich mehr oder so. Aber oft ist ja, wie wir schon vorher ein paar Mal gesagt haben, das ist ja gar nicht das Problem. Und es ist ja gar nicht notwendig. Das finde ich immer so schlimm, dass den Leuten ja Sachen empfohlen werden, eben kein Zucker mehr, das ganze Fett weg, Kalorien reduzieren und sonst was, was gar nicht notwendig ist, wenn man das Grundproblem löst. Wofür man natürlich ein bisschen tiefer gehen muss. Nur langfristig ist das dann sowas von befreiend. Das gibt halt so eine Leichtigkeit dann wieder und so ein gutes Gefühl für die Leute, wenn man ihnen hilft, diese Grundursachen zu lösen. Ich kann mich an eine Patientin, die ist mir so im Gedächtnis geblieben, erinnern, die ist auch mit Insulinresistenz und Hyperuricämie, also erhöhte Harnsäure, ist die zu mir gekommen, Gewichtsreduktion auf der Zuweisung vom Arzt. Und das Problem bei ihr war gar nicht einmal, dass sie so schlecht unter Anführungszeichen gegessen hätte, ja, sondern sie hat halt eben, die hat halt Süßigkeiten, Cremeschnitten, Schokolade waren das bei ihr damals, als einzige Möglichkeit der Entspannung gesehen, die sie in ihrem stressigen Alltag, Familienmanagement, kleines Kind, Haushalt und so gesehen hat, ja. Und das, natürlich ist das Gewicht dann nach oben gegangen, dann hat sie halt, ist in die Diätkreisläufe eingestiegen und so weiter und so fort. Und das Problem war aber gar nicht einmal ihr grundsätzlich ihr Essen und Trinken, sondern das Problem war ganz woanders. Und wir haben halt dann angefangen, dieses, okay, was brauche ich, was tut mir gut, ich brauche mal eine Pause, es ist okay, wenn ich mal sage, okay, das mache ich jetzt nicht, bitte kannst du den Geschirrspüler ausräumen oder die Wäsche machen oder die kleine Tochter abholen und. Also das sind ganz andere Ansätze, oder?
Ja, ich glaube auch, dass Essen meistens nicht das Problem ist, sondern eher so der Lebensbereich, wo sich Probleme sehr gut erkennen lassen. Mhm. Und was aber auch, glaube ich, schön ist, man kann das Essen dann als Einstieg nehmen. Weil das ist was, was ich zum Beispiel bei meinen KlientInnen und natürlich auch bei mir selber beobachte, dass du, wenn du anfängst, bedürfnisorientiert zu essen, weil nichts anderes ist ja intuitives Essen, dass du dann plötzlich auch in anderen Lebensbereichen das anfängst auszuleben. Also zum Beispiel Grenzen setzen kannst, besser auf deine Bedürfnisse besser hören kannst, vielleicht mehr für dich einstehen kannst. Also ich finde es immer so ganz spannend. Ich vergleiche das immer mit so einem ruhigen, stillen Waldsee, wo du an irgendeiner Stelle so ein kleines Steinchen reinschmeißt und dann zieht es Kreise. Und das, finde ich, macht die intuitive Ernährung vom Konzept her auch so toll, weil du hast so viele Möglichkeiten anzusetzen und wirklich zu gucken, ne, wo steht denn die Person gerade, was sind ihre Ziele, was ist ihre Motivation, was braucht sie, was sind ihre Bedürfnisse, und dann zu sagen, nee, es muss jetzt nicht super schwer sein, sondern wir suchen uns den Bereich, wo es für die Person am einfachsten ist. Und dann rede ich immer von diesen kleinen Stellschrauben, wo man dann ansetzt, die halt einfach ganz, ganz viel verändern können, wenn man nur ein bisschen dreht. Und das finde ich halt so toll, weil im Diätdenken, ja, wenn es um Verzicht und Kontrolle geht, ist es oft dann so eine Alles-oder-Nichts-Mentalität. Ja, du musst das jetzt machen und wenn du es nicht schaffst, dann hast du versagt und hast du keine Willenskraft. Und dann geht es ja oft nicht nur in den Diätkreislauf zurück, sondern auch in diese Schuld- und Schamspirale, nenne ich das gern, was dann auch wieder den Stress verstärkt. Und ich denke, dass uns niemand widersprechen wird, wenn wir sagen, Stress ist wirklich schädlich für die Gesundheit, vor allem der chronische, und macht viele chronische Erkrankungen schlimmer, viele Darmbeschwerden natürlich auch schlimmer, egal welcher Art. Und ich bin da total bei dir, als du gerade gemeint hast, ich glaube auch, dass Stress einer der großen Auslöser für viele Krankheiten ist. Nur das, was halt auch wieder nicht so richtig messen kann, ne? Was ist Ursache, was ist Symptom, also wie wirkt sich vielleicht Stress auch indirekt auf Dinge aus, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, genau. Ich meine, Stress ist sicher, also das wissen wir ja, dass Stress auch ins Essverhalten eingreift, dass Stress in die Hungersättigungsregulation eingreift, weil das Cortisol ja Effekte hat auf das Sättigungshormon und das Hungerhormon und so. Und wir haben dann halt das Bedürfnis, mehr zu essen, eher deftigere Sachen zu essen, sage ich jetzt mal, mit mehr Kalorien, mehr Zucker automatisch. Also da gibt es ja Mechanismen und die sind ja eigentlich sinnvoll, weil uns ja der Stress grundsätzlich, also unter Stress verstehe ich jetzt ein hoher Cortisolspiegel, für eine Kampf- oder Fluchtreaktion immer noch vorbereitet, die ja heutzutage eigentlich nicht mehr passiert. Und das ist ja das, was uns auf den Kopf fällt, aber was dann halt natürlich keiner auf dem Schirm hat. Ja? Und dann wird halt irgendwo anders herumgedoktert und nicht die Ursache an der Wurzel gepackt, zum Beispiel. Ja.
Ja. Also ich sehe schon, wir sind uns total einig.
Wir sind uns da sehr einig. Aber ich glaube, wir sollten jetzt haben wir schon ein paar Mal intuitives Essen erwähnt, vielleicht sollten wir die Hörerinnen, die sich ja jetzt fragen, was ist das eigentlich genau, heißt das, ich kann jetzt essen, was ich will, was mir gerade halt so, wonach mir jetzt ist oder sowas, und vielleicht sollte man die dort abholen und mal kurz in a nutshell quasi erklären, was wir da darunter verstehen, denn es ist jetzt nicht nur irgendein Floskel, sondern das ist ja ein Konzept, das ja schon relativ alt ist, das ja 1995 schon von Kolleginnen in den USA von Tribble and Rash etabliert wurde, ja.
Also intuitive Ernährung in a nutshell schafft die Rahmenbedingungen für ein bedürfnisorientiertes Essverhalten, das aus Selbstfürsorge motiviert ist. Das ist eigentlich so meine Lieblingsdefinition. Und du hast es gerade schon angesprochen, Evelyn Tribuli und Elise Fresh, das sind zwei Ernährungswissenschaftlerinnen aus den USA, die haben, ich denke, auch so eine ähnliche Karriere wie viele von uns hingelegt. Ja, die sind, hatten eine eigene Praxis, haben auch bei Gewichtsabnahme unterstützt und eben auch bei chronischen Erkrankungen. Ich glaube, Elise Fresh hat auch Essstörungsthematik ganz ganz viel bei sich. Und sie haben aber gemerkt, sie kommen halt irgendwie nicht weiter. Ja, die Menschen, die verändern irgendwie 2-3 Monate was, haben dann tolle Erfolge, das Gewicht geht runter, aber es passiert nicht nachhaltig was und oft ist es dann irgendwie schlimmer als vorher. Und aus dieser Erfahrung, aus dieser praktischen Erfahrung, die sie gemacht haben, ist dann 1995 ihr Buch entstanden. Und sie glauben, und ich glaube das auch, dass wir alle als intuitive EsserInnen auf die Welt kommen, dass wir uns auf unsere Hunger- und Sättigungssignale verlassen können, dass wir automatisch das essen, was uns auch gut tut. Und dann pfuscht uns natürlich sozusagen die Welt rein, unsere Umgebung rein. Wir hatten es jetzt schon mit Leistungsdenken, wir hatten schon Stress, was unser Essverhalten natürlich beeinflusst. Wir haben die Situation, dass es nie so leicht war, an schmackhafte, hochkalorische, verarbeitete Nahrung zu kommen. Und wir haben natürlich auch diese Botschaften, du musst so und so essen, du musst dein Essverhalten kontrollieren, weil sonst wirst du krank. Und das entfernt uns sozusagen davon, auf unseren Körper zu vertrauen, dass er uns die richtigen Signale geben kann. Und unsere Umwelt macht es natürlich auch schwieriger für unseren Körper, die richtigen Signale zu senden. Und dann haben sie 10 Prinzipien formuliert, also es sind keine Regeln, sondern es sind Prinzipien, die dabei helfen, wieder mehr zu diesem natürlichen Essverhalten, das wir eigentlich theoretisch alle haben sollten, ja, also dass unser Default Mode sozusagen ist, wieder hinzukommen. Und ich denke, dass das erste Prinzip so auch das ist, wo gerade am Anfang kein Weg dran vorbeiführt, das ist, lege die Diätmentalität ab. Also da wird dann hinterfragt, warum wollen wir überhaupt Diäten machen? Ja, warum haben wir überhaupt dieses Schönheitsideal? Wie beeinflusst mich das? Und das ist eigentlich für mich so dieses Prinzip, um das alles zu verstehen, warum wir überhaupt so essen, wie wir essen und warum wir häufig auch so leben, wie wir leben. Weil das muss man auch dazu sagen, intuitives Essen, das ist schon auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Also da passieren ganz, ganz viele Dinge, weil man sich eben auch mit so ja, ganz vielen Glaubenssystemen und auch so mit dem ganzen Leben eigentlich auseinandersetzen muss. Und es ist nicht einfach nur eine Diät, wo ich sage, ich folge jetzt mal dem Plan XY. Und das ist halt oft auch die Herausforderung. Es gibt plötzlich keinen Plan mehr, der das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit erfüllt, sondern jetzt muss ich sozusagen dieses Vertrauen wiederherstellen, ja, meinem eigenen Plan vertrauen zu können. Und das erste Prinzip beschäftigt sich mit all dem. Und dann gibt es das letzte Prinzip, das ist die sanfte Ernährung, nennen sie das. Also wie ich mit Ernährung auch wirklich meine Gesundheit und mein Wohlbefinden beeinflussen kann, wie ich abwechslungsreich esse, wie ich nährstoffreich esse. Und dazwischen sind 8 Prinzipien, die meiner Meinung nach erstmal gut bearbeitet werden dürfen oder dürften, Konjunktiv, weil wenn ich halt sehr in diesem Diätdenken bin und wenn ich sehr in diesem Glauben bin, dass ich zum Beispiel krank werde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Weißbrot oder Zucker oder was auch immer ich als ungesund in Anführungszeichen betrachte, esse, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, immer wieder ganz schnell in diese alten Verhaltensweisen und in diesen Diätkreislauf reinzurutschen. Und diese Prinzipien dazwischen, die sind zum Beispiel Hunger und Sättigung, Genuss, emotionales Essen, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, den Körper respektieren, Freude an Bewegung wiederzufinden. Und dann ist aber ja das Problem, wenn jetzt plötzlich Menschen zu einem kommen, die sagen, ich habe schon eine chronische Erkrankung oder die mit einem Langzeitblutzuckerwert von 12 auf einmal bei dir auf der Matte stehen, in der Beratung sitzen, da kannst du nicht sagen, ja, wir schließen jetzt erstmal Frieden hier mit dem Essen und unserem Körper und wenn jetzt dein Bedürfnis in Anführungszeichen ist, dich 3 Wochen von Gummibärchen zu ernähren, da kann ich nicht sagen, go for it. Das wäre einfach nur gefährlich. Und da müssen wir sozusagen diese Gratwanderung finden, ne, dass wir eigentlich in der Beratung gerade mit chronischen Erkrankungen von vornherein auch eine sogenannte Ernährungsintervention durchführen müssen. Also im Prinzip ne, gucken, was ist die Person, was ist jetzt zuträglich, was ist eher abträglich und wie können wir das möglicherweise positiv verändern, beziehungsweise verändern muss es natürlich die Person selbst, aber wie können wir sie dabei unterstützen, da positive Veränderungen ins Leben zu holen, ohne dann wieder in den Diätkreislauf, in diese Schuld- und Schamspirale abzurutschen, in den Stress abzurutschen, vielleicht in den Perfektionismus, in den Schwarz-Weiß-Denken. Das ist natürlich schon eine gute Herausforderung. Und da ist es schon einfacher, in deiner Ernährungsberatung zu sagen, ja, jetzt iss mal kein Zucker mehr oder kein Weißmehl mehr oder vermeid mal Milchprodukte oder was auch immer. Das kann sein, dass das für eine Person genau das Richtige wäre. Aber möglicherweise, wenn ich halt diese Empfehlung ausspreche, passieren andere Dinge, die dann eventuell in sehr ungesunde Verhaltensweisen enden können. Und die intuitive Ernährung hat sozusagen all das auf dem Schirm. Also es ist nicht nur, iss, was du willst, mach, was du willst. Ja, das ist der erste Schritt, sich die bedingungslose Erlaubnis zu geben, zu essen, wann, was und wie viel man möchte. Und der zweite Schritt, und das ist untrennbar, iss immer dann auf die Signale des Körpers zu hören und auch versuchen zu verstehen, was möchte mir mein Körper jetzt sagen und dieses Wissen, das man daraus gewinnt, auch in zukünftige Essentscheidungen wieder mit einzubeziehen. Ich habe zum Beispiel auch selber chronische Erkrankungen, ich habe ein Mastzellaktivierungssyndrom, ich habe so eine Rheuma-Fragezeichen-Diagnose. Also da ist irgendwas, es könnte vielleicht auch das Mastzellaktivierungssyndrom in Verbindung jetzt mit einer Prämenopause sein. Meine Rheumatologin ist sich da alles andere als sicher. Aber ich hab das selbst und natürlich könnte ich jetzt sagen, jawohl, ich mache jetzt hier die Arschbombe in die, Spaghetti mit Tomatensauce und Parmesan und Rotwein. Nur, dass ich dann halt danach einen Notarzt rufen muss. Und das ist definitiv nicht Sinn der Sache. Also ja, ich habe die bedingungslose Erlaubnis, aber ich beziehe natürlich das ein, bevor ich was esse, wie das mir zum Beispiel auch bekommt, welche Wirkung das auf meinen Körper hat und entscheide mich dann logischerweise dafür, den Rotwein nicht zu trinken, weil ich einfach weiß, ich habe dann 5 Tage Migräne und wenn es richtig schlecht läuft, halt einen anaphylaktischen Schock. Ne, und das gehört auch alles zum intuitiven Essen dazu. Und das, was wir halt so auf Social Media dann oft sehen, das wird dem Konzept definitiv nicht gerecht. So, jetzt habe ich deine Frage sehr ausführlich beantwortet. Ich hoffe, das war okay so.
Ja, super. Ich hätte es toll erklärt und zusammengefasst, weil ich meine, über die intuitive Ernährung könnte man ja, Stunden sprechen, ja, über all die Prinzipien und so weiter. Aber ich finde, du hast das super erklärt und es ist, wichtig ist mir halt, dass auch hängen bleibt, es ist eben mehr als zu sagen, ich esse, worauf ich Lust habe und irgendwie frei Schnauze oder wie man sagt in Deutschland, sondern ich schaue wirklich auch, was macht es mit mir, was brauche ich, was tut mir gut. Es geht immer zurück auf sich, ich sage auch immer, ich bin in meiner Funktion als Ernährungsfachkraft diejenige, die Krücke, die unterstützt dabei, dass alle meine PatientInnen wieder im Endeffekt lernen, auf ihren Körper zu hören und zu schauen, was ihnen persönlich gut tut. Das ist natürlich bei mir in dem Thema mit den Bauchbeschwerden. Ich habe auch Mastzellaktivierungssyndrom-PatientInnen und so weiter. Es gibt natürlich Sachen, die Lebensmittel, Speisen oder was, die eben nicht gut tun oder die nicht gehen, ja. Aber da ist ja auch wieder die Rückkoppelung die, wie oftmals ist es, wie viel geht, in welcher Situation auch. Mhm. Weil wenn du jetzt MCAS ansprichst, da ist natürlich immer, wenn Histamin im Spiel ist, ist die Stressachse auch wieder ganz wichtig. Das heißt, wenn schon sehr viel Stress im System ist, das Cortisol hoch ist, das Cortisol dann die Mastzellen triggert, Histamin auszuschütten, dann geht sich wieder übers Essen weniger aus sozusagen, jetzt ganz, ganz einfach erklärt. Also es geht immer zurück auf das, auf sich wieder hören. Und ich finde, das ist dieses Wunderschöne in diesem Prinzip des intuitiven Essens und auch im Konzept von Health at Every Size, dass man auf das zurückgeht. Und das ist natürlich anstrengend. Ja, das ist schwieriger, auf sich zu hören, vor allem in unserer jetzigen Gesellschaft und Welt, als eben irgendwas zu befolgen, was einem irgendjemand aufschreibt, sagt, empfiehlt, irgendwelche Ernährungspläne abzuarbeiten. Jo, natürlich ist es schwieriger, aber nur am Anfang. Wenn man da gut unterstützt wird, wenn man da gut begleitet wird, dann ist das, wie du es vorher gesagt hast, so schön, wir sind damit geboren, das ist unser Default-Mode, ja, und man muss sich einfach wieder resetten und wieder dorthin zurückkommen. Und das funktioniert. Und ich bin so, so happy über dein Buch, weil das einfach mal jetzt was ist, was sich jeder holen kann, lesen kann, auch Fachkräfte, auch Gesundheitsfachkräfte, nicht nur Ernährungsfachkräfte, wo einfach aufgezeigt wird, wie das funktioniert. Und es funktioniert. Ich sehe es in meinen Beratungen. Ich meine, ich mache das jetzt mit chronischen Erkrankungen, also jetzt im Sinne von Typ 2 Diabetes oder Insulinresistenz, erhöhte Blutfette, Cholesterin und so weiter, nicht alkoholische Fettlebererkrankung, das ist jetzt nicht mein Schwerpunktbereich, aber ich habe immer wieder Patienten und ich habe die betreut in diesem Konzept oder mit diesem Konzept und es funktioniert. Immer. Wenn die Leute das machen, es funktioniert. Und das ist, jo, und ja. Ich glaube, du kannst das genauso unterstreichen. Es klappt.
Absolut. Ich kann mich zum Beispiel an eine Klientin von mir erinnern, die kam mit einem Langzeitblutzuckerwert HbA1c von 12, irgendwas und nach 3 Monaten waren wir bei, also hatten wir den halbiert, ich glaube bei 5,9 oder 6,0. Oh. Die hatte nicht 1 Gramm Körpergewicht verloren, sondern wir haben gearbeitet, also wir haben wirklich, ne, wie du sagst, Stress, Riesenthema. Ich glaube, Schlaf ist auch ein riesen unterschätztes Thema. Ich merke das, wenn ich ausreichend schlafe oder wenn ich im Urlaub bin, ja, da kann ich Tomaten essen. Wenn ich Stress habe, uiuiuiuiui. Und mir war das wichtig, tatsächlich das Buch auch sowohl für Ernährungs- und Gesundheitsfachkräfte zu schreiben, dass man sich da was rausholen kann, als jetzt auch wirklich für Betroffene oder auch zur Prävention. Und ich habe zum Beispiel ein Kapitel drin. Ich glaube, das interessiert auch besonders die HörerInnen von deinem Podcast. Da geht es um Allergien und Intoleranzen. Und ich fange irgendwie dieses Kapitel an. Ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber das geht irgendwie so ähnlich wie: dieses Kapitel ist anders als die vorherigen. Ne, weil ich jetzt nicht irgendwie die Listen hinschreibe, was man essen kann bei Histaminintoleranz oder nicht oder bei Fructoseintoleranz oder bei Allergien. Und ich will das auch nicht erklären, sondern es geht wirklich darum, was passiert denn und wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich einen Anti-Diät-Ansatz leben will, also beispielsweise, wenn ich nach den Prinzipien der intuitiven Ernährung leben möchte, aber manche Lebensmittel für mich halt in Anführungszeichen verboten sind. Weil je nachdem, was man jetzt vielleicht für eine Allergie oder Intoleranz hat, das ist ja potenziell dann auch immer ja sehr schnell lebensbedrohlich. Und da geht es eher darum, wie kann ich denn damit umgehen? Und es ist nicht immer gut, selber betroffen zu sein, aber ich glaube, als Autorin ist es schon hilfreich, weil ich halt das also von beiden Perspektiven aus betrachten kann, sowohl als Ernährungsfachkraft, aber auch als Selbstbetroffene, ja, die ja diesen ganzen Schmerz auch kennt, irgendwo zum Essen hinzugehen und dann sich Pellkartoffeln mit Butter und Salz zu bestellen, weil halt nichts anderes sicher genug ist, um das essen zu können, oder anderen Menschen beim Essen zuzusehen. Plötzlich so diese, das ist ja wirklich so eine ganz, ganz arge Diskrepanz im Gefühl, ne? Sich zu sagen, ich erlaube mir jetzt zu essen, was ich will, aber das und das und das und das geht nicht. Und möglicherweise wird es auch niemals gehen. Ne? Und ich habe da schon arg mitgekämpft, auch zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, dass ich jetzt endlich an diesem Punkt bin, mir alles zu erlauben, nachdem ich mich ja jahrzehntelang massiv eingeschränkt habe. Und jetzt kann ich diese Freiheit gar nicht auskosten. Und ich habe versucht, das schon alles irgendwie mitzudenken. Natürlich, es ist ein Buch und viele Themen kann ich auch in einem Buch einfach nur oberflächlich behandeln. Aber ich hoffe halt, dass mein Buch auch so ein bisschen neue Perspektiven aufzeigt, um sich auch mal so die Erlaubnis zu geben, sich andere Fragen zu stellen. Weil das wäre was zum Beispiel, was ich mir gewünscht hätte als Teenager, dass mir mal jemand gesagt hätte, es ist okay, so wie du bist. Du musst dich gar nicht verändern. Ja, du musst nicht dich in irgendein Schema pressen, sondern du bist wertvoll, einfach nur, weil du existierst. Das würde ich mir so sehr wünschen. Und ne, jetzt gebe ich mir diese Erlaubnis, einfach zu existieren und zu sein, wie ich bin. Und ne, ich komme zum Beispiel immer mit Chaos. Und ich habe das ganz, ganz lang versucht zu bekämpfen und auch immer so, ne, dieses strukturierte und klare, minimalistische nach außen zu transportieren. Aber ich bin so einfach nicht. Und das meine ich mit Persönlichkeitsentwicklung. Du fängst an, intuitiv zu essen und plötzlich fängst du an, dir zu erlauben, du selbst zu sein. Und das ist was, das kann man sich im Vorfeld nicht vorstellen, was das mit einem selbst macht, was das mit dem eigenen Leben macht, was das auch mit den Beziehungen im eigenen Leben macht. Also ich kann eigentlich vom intuitiven Essen nur warnen, weil das bringt einen großen Stein ins Rollen.
Du fängst an, intuitiv zu essen und plötzlich fängst du an, dir zu erlauben, du selbst zu sein. Was für eine großartige Aussage, die ich nicht besser hätte treffen können und die ich eben auch schon ganz oft in der Arbeit mit meinen PatientInnen erlebt habe. Wenn du neugierig bist, wie unser Gespräch weitergeht, wenn du wissen willst, wie du zum Beispiel auch mit der Angst vor Gewichtszunahme und dem gesellschaftlichen Druck eigentlich abnehmen zu müssen, schlank sein zu müssen, umgehen kannst. Und wenn du auch erfahren willst, wie du mit dem intuitiven Essen am besten startest, dann abonniere sofort meine Bauchdetektivgeschichten auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, wenn du es nicht eh schon getan hast. Oder melde dich gratis für mein Mittwochsmail an, denn dann kannst du den zweiten Teil unseres Gesprächs, der am 25. Juni 2025 on air gehen wird, keinesfalls versäumen. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.